Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondgedanken. Der Titel der heutigen Folge: Social Engagement, Initiativen und Investments für ein besseres Miteinander. Und mein Gesprächspartner ist Nina Roth. Sie ist Director Responsible Investments bei BMO Global Asset Management und ist mir jetzt in London zugeschaltet. Guten Tag, Frau Roth.
Hallo, Herr Drescher.
Frau Roth, wir haben ja schon vor einiger Zeit einen Podcast aufgenommen, allgemein zum Thema Engagement. Das heißt, wir werden jetzt konkreter und trotzdem ist seitdem einiges passiert. Das Europageschäft von BMO soll, wie wir den Medien entnommen haben, übernommen werden durch Columbia Threadneedle. Und das ist vielleicht etwas, wo ich Sie mal nach dem Stand der Dinge frage, was Umzüge, Verschmelzungen und andere Dinge angeht. Wie weit ist es denn schon?
Ja, wir warten immer noch gespannt und freudig auf unseren Legal Day One, so nennen wir das. Da gab es jetzt eine erste Verzögerung, aber wir rechnen im Laufe des Novembers damit, dass wir dann zu unseren Kollegen, neuen Kollegen und Kolleginnen bei Columbia Threadneedle Investments stoßen werden und dann auch mit geballter, kombinierter Responsible Investment Kraft den Markt erfreuen können.
Als wir uns im Vorfeld darüber unterhalten haben, worüber wir heute sprechen können, haben Sie gesagt, eine Vertiefung zum Thema Engagement bietet sich an, das Thema Social. Ich habe das gerne aufgegriffen und würde Sie natürlich direkt am Anfang mal fragen wollen, um Social Engagement, was Sie damit persönlich vor allen Dingen verbinden. Denn wir werden uns nachher nochmal darüber unterhalten, wenn man so unter dem, deutsch-französischen Begriff soziales Engagement nachschauen würde, wäre man vielleicht doch etwas auf dem Holzweg im Verhältnis zu dem, worüber wir heute eigentlich sprechen wollen. Deshalb umso wichtiger, dass Sie erklären, was Sie mit Social Engagement meinen.
Ja, super. Dann lege ich mal los. Also wir haben ja schon mal über Engagement gesprochen. Das sind, wie Sie sich vielleicht erinnern und vielleicht die Hörer und Hörerinnen auch, Unternehmensdialoge, die wir mit Firmen führen, wo wir materielle Risiken identifiziert haben. Das ist, und also für Engagement übergreifend ist das aus ökologischer, sozialer oder Unternehmensführungsperspektive, also Corporate Governance. Und wir diskutieren dann im Rahmen des Engagements Verbesserungsanregungen für die Firmen. Wir geben Industrieüberblicke oder quasi wir verknüpfen die Firmen mit Experten, Expertinnen in dem identifizierten Risikofeld, um ihnen dann quasi bei der Lösung des Problems oder bei der Mitigierung des Risikos zu helfen. Und wenn wir dann quasi über soziale oder Social Engagement sprechen, ist das dann quasi der Unternehmensdialog zu allen sozialen Themen. Also hier geht es dann um, halten Unternehmen Menschenrechte ein? Wie sind die Arbeitsstandards? Was ist die Unternehmensethik? Wie verhalten sie sich bezüglich öffentlicher Gesundheit? Und hier ist dann vor allem auch der Hintergrund, dass wir das machen natürlich, weil wir wissen, dass wenn Unternehmen besser performen, auch auf der S, also und von ESG, der sozialen Ebene, dass es dann eine positive Verknüpfung zu auch einer besseren finanziellen Performance geben kann. Die Unternehmen verlieren nicht ihre Lizenz, sie können ihre ArbeitnehmerInnen besser halten, an sich binden, kommen bei den Verbrauchern besser an und das ist natürlich insofern interessant. Warum es wichtig ist, vielleicht das auch noch, da gibt es aus meiner Perspektive verschiedene Unterbereiche, also einerseits natürlich legalistisch, also sie halten als Unternehmen internationale Richtlinien, internationale Standards zu Menschenrechten, zu Arbeitskonventionen ein. Es ist aus Business-Perspektive, das hatte ich jetzt gerade ja schon angedeutet, relevant, weil wenn Unternehmen das nicht machen, ihnen dann möglicherweise der Lizenzentzug droht, sie nicht eine Kontinuität von Produktlieferungen oder Dienstleistungslieferungen garantieren können. Und das hat natürlich stellt ein Problem dar für das Unternehmen. Und das verknüpft sich sofort auch mit der Reputation. Quasi, wenn Unternehmen, die sich aus sozialer Perspektive schlecht verhalten, haben sie natürlich eine schlechtere Reputation als die, die sich gut verhalten. Und dann gibt es letztlich, und ich finde, das ist was, was wir auch in diesem ganzen Geschäftsumfeld nicht vernachlässigen sollten. Es gibt eine ethisch-moralische Wichtigkeit, weil man möchte ja als Unternehmen man möchte als Mensch nicht in einer Welt leben, in der Menschen gefährdet werden, in der Menschen ausgebeutet werden oder selbst sogar ausgebeutet werden. Das will man ja nicht und entsprechend für sie gibt es da eine Notwendigkeit, das auch anzugehen.
Also ich übersetze mal, wer hat sich am weitesten von der Sklaverei entfernt und was sind die Dinge, die man immer noch besser machen kann, als die, die man schon gut macht im sozialen Umgang miteinander. Sie haben jetzt immer betont, Unternehmen. Bewerten Sie und sind Sie im Engagement-Bereich auch tätig, was Staaten angeht? Denn es gibt ja auch staatliche Emittenten von Papieren, Anleihen jetzt beispielsweise, in die investiert wird. Kümmern Sie sich um dieses Thema auch und was eint und was unterscheidet es?
Ja, also da ist quasi, wir machen kein aktives Engagement zu diesem Zeitpunkt. Also das ist was, was wir auch entwickeln für die Zukunft mit Staatsakteuren, also für, genau wie Sie gesagt haben, Staatsanleihen zum Beispiel. Aber was wir machen, ist etwas, was wir Public Policy Engagement nennen. Also wo wir uns entweder alleine oder mit anderen Investoren zusammenschließen und dann bestimmte regulatorische Entwicklungen kommentieren, teilnehmen an Konsultationen, die Investorenperspektive reflektieren. Und da kommt dann auch das Thema Menschenrechte zum Beispiel oder auch Arbeitsstandard, faire Löhne immer wieder vor. Im deutschen Kontext ist das dann zum Beispiel die menschenrechtliche Sorgfaltsprüfung oder jetzt auch auf EU-Ebene oder auch in der Schweiz. In den letzten Jahren haben wir uns sehr stark eingebracht, was genau diese Sorgfaltsprüfung, also Mandatory Human Rights and Environmental Due Diligence angeht und quasi gefordert, dass es da aus sich staatlicher Perspektive eine einheitliche Regelung gibt, damit Unternehmen besser agieren können und es eine harmonisiertere Herangehensweise gibt. Aber quasi ein Engagement, das jetzt zum Beispiel nur fürs Beispiel Saudi-Arabien besser quasi die Frauenrechte schützen sollte oder das machen wir in dieser Form nicht. Was es aber gibt, und das ist quasi dann auf Fondsebene, wenn es quasi um die Auswahl von bestimmten Positionen geht, da gibt es dann Ausschlüsse, dass man zum Beispiel sagt, wir wollen, dass alle Staaten oder wir wollen nur Staatsanleihen im Portfolio haben von Unternehmen, die auf einer bestimmten Höhe vom Transparency International Corruption Perception Index drauf sind, also wo die Korruption vermeintlich geringer ist als in anderen Ländern oder wo es eine größere Pressefreiheit gibt. Aber genau das Engagement auf staatlicher Ebene zu allen Themen, sozial oder auch Umweltthemen, ist noch sehr viel weniger ausgeprägt und auch sehr viel schwieriger zum Erfolg zu bringen.
Wenn wir uns das Akronym ESG anschauen, was ja diese Branche seit einiger Zeit schwer bewegt, dann wirkt das E immer sehr, sehr groß. Das ist vordergründig das Thema durch den Klimawandel auch, mit dem sich alle beschäftigen. Governance, sagen viele, ja, das haben wir sowieso immer alles auf der Rechnung gehabt, denn ohne eine korrekte Unternehmensführung, eine seriöse, kann es ja gar nicht laufen. Das S wirkte dazwischen immer etwas eingeklemmt, sage ich mal, aber es ist zumindest in meiner gefühlten Wahrnehmung stärker im Kommen. Woran liegt es, dass diese sozialen Aspekte jetzt eher in den Vordergrund treten, als es vielleicht vor 2-3 Jahren noch der Fall gewesen ist?
Ja, ich glaube, das kann man ganz, ganz klar auf die Pandemie zurückführen und die sozialen Ausfälle, die Pandemie mit sich gebracht hat. Also einerseits klassische auf Arbeitnehmerebene, dass Leute ihre Jobs verloren haben, dass sie unter schlechteren Bedingungen arbeiten mussten, dass sie nicht bezahlt wurden. Also alleine das, dass das sehr lange gedauert hat, bis sie Schutzkleidung bekommen haben, dass sie quasi keine Notfallzahlungen bekommen haben oder sowas, das führt dann wiederum zu erhöhten Streiks und die Überlegung, ob man eigentlich unter diesen gefährdenden und teilweise ausbeuterischen Bedingungen überhaupt arbeiten möchte. Es gibt in den USA die Formulierung The Great Quitting, also dass die größte Kündigungswelle, weil genau unter diesen genannten Bedingungen eigentlich niemand mehr arbeiten möchte. Insofern hat quasi das, was also auch quasi in den direkten Operations von den Firmen, was wir vorher eigentlich nur aus den Lieferketten kannten, gibt es jetzt quasi eine deutliche Reaktion von den ArbeitnehmerInnen und das sieht man dann auch durch viele Streiks zum Beispiel. Und das ist natürlich was dann auch ankommt quasi in den Portfolien von Investoren, weil das bedeutet auch, dass wieder, und ich komme immer wieder zu diesem Business Continuity Beispiel zurück, also dass es für viele Unternehmen schwierig ist, die Kontinuität der Lieferung ihrer Produkte oder ihrer Dienstleistungen zu gewährleisten, weil sie nicht genug Personal haben, weil das Personal ursprünglich so unzufrieden war. Und das hat natürlich die Konsequenz, dass das auch auf dem Kapitalmarkt nicht mehr so performt werden kann oder schlechtere Ausblicke es gibt langfristig, als sich das gewünscht hat. Und dann quasi hat man zusätzlich natürlich soziale Medien, die das alles begleiten und nochmal beschleunigen, dass entsprechendes Wissen in der Welt ankommt. Und wenn wir, also ich kann nochmal auf unser eigenes Engagement gucken, da haben wir im Gesamtjahr 2020, die Mehrheit unseres Engagements war zu sozialen Themen, obwohl sie die Jahre vorher immer Klimathemen oder Corporate Governance-Themen stark dominiert haben. Das war tatsächlich der Grund, dass wir ganz plötzlich mit allen Unternehmen zu den Arbeitsstandards und der Einhaltung der Arbeitsstandards sprechen mussten, weil quasi das so eklatante Lücken gab zu unseren eigentlichen Erwartungen und hatten dann tatsächlich im vollen letzten Jahr 43% Engagement zu sozialen Themen.
Jetzt haben Sie immer über die Mitarbeiter gesprochen, den Umgang mit den Mitarbeitern. Ich persönlich würde das Thema etwas weiter noch fassen wollen und frage Sie, ob Sie das auch mit untersuchen, denn nach meinem Verständnis würde dazu natürlich das gesamte Verhalten im Umgang mit den Stakeholdern gehören, mit den auch Eigentümern, mit den Lieferanten, mit den Kunden des Unternehmens. Das hat ja viele soziale Aspekte und gehe dann mal über zu der Frage, wie man das denn bemisst. Wir haben ja beim Thema Environmental eine Taxonomie, die nun zumindest versucht, das Thema irgendwie quantitativ zu erfassen, Definitionen zu haben und zu sagen, das ist gut, das ist schlecht, das schadet, deshalb können wir das nicht machen. Ich weiß, dass im Augenblick auch an einer sozialen Taxonomie gearbeitet wird. Ist das da noch schwieriger zu fassen? Bei den anderen kann man wenigstens zumindest CO2-Abdruck oder sonst was konkret messen. Wie hat man sich hier vorzustellen, wenn man über eine soziale Taxonomie spricht und ist jetzt in so einer Arbeitsgruppe drin und muss so ein Ding da entwickeln?
Ja, vielleicht, bevor ich jetzt auf die Taxonomie eingehe, muss ich nochmal zurückrudern, weil ich möglicherweise das zu eingeschränkt dargestellt habe, dass es hier nur um die Arbeitnehmenden geht. Also unser Ansatz zu sozialem Engagement und insgesamt soziales Engagement ist viel, viel breiter. Also wenn wir quasi an Menschenrechte denken, dann denken wir an Sorgfaltsprüfungen, wir denken an Beschwerdeverfahren, wir denken an die Rechte von indigenen Gruppen, wir denken an Konfliktregionen wie Myanmar oder auch im Kongo oder auch in Xinjiang. Wir denken an Arbeitsstandards, da quasi das geht los an von Diversität, das geht über faire Löhne, über Zwangsarbeit, die ganze Lieferkettentransparenz. Ich hatte vorhin dann auch erwähnt das Thema öffentliche Gesundheit, also quasi wie ernährt sich die Welt und welche Ernährung wird durch Unternehmen zur Verfügung gestellt, welche Zugänge gibt es zur Gesundheitsfürsorge und zu bestimmten Medikamenten. Da denkt man zum Beispiel an Medikamentenpreise, die in bestimmten Regionen der Welt den Zugang letztlich unmöglich machen, wenn man jetzt nicht gerade sehr, sehr reich ist. Oder dann das größere Feld von Unternehmensethik, also Datensicherheit, Geldwäsche, Lobbying, Steuerzahlung, Steuertransparenz, das ist ein großes Thema. Also insofern, das ist nur um das zu verdeutlichen, es geht um sehr, sehr, sehr viel mehr als den oder die einzelne Arbeitnehmerin und wie die behandelt werden im Unternehmen direkt oder in der Lieferkette. Und wenn wir dann quasi zur sozialen Taxonomie kommen, ist es genau das, was ich jetzt eigentlich alles aufgelistet habe, lässt sich auch transferieren in eine Messbarkeit. Es wird zwar immer gesagt, es ist unglaublich viel schwieriger, diese ganzen sozialen Themen zu messen, aber eigentlich ist es gar nicht so schwierig. Es ist nur so, dass ganz oft die Daten fehlen. Die fehlen einerseits, weil die Unternehmen quasi ihre Datensysteme nicht so auf Vordermann gebracht haben, dass quasi alle Daten zur Verfügung sind. Für viele Personaldaten gibt es regulatorische Hürden, dass es in bestimmten Regionen nicht möglich ist, bestimmte Daten abzufragen, quasi aus Datensicherheits- oder Persönlichkeitsschutzrechten. Und dann tatsächlich auch einfach über die Entwicklung, dass wir halt angefangen haben mit den Corporate Governance Daten hin zu den Klimadaten und dass wir jetzt eigentlich erst anfangen und das tatsächlich in den letzten 4 Jahren erst sehr viel verstärkter an diese Zahlendaten heranzugehen.
Was steht dann am Ende mit diesen Daten? Ist das eine Checklist, die da entsteht, wo man dann sagt, ist das bei denen in Ordnung? Ja, nein? Oder sind es dann irgendwelche Größen, die erfüllen das zu so und so viel Prozent etc.?
Ja, es ist eine Mischung aus qualitativen und quantitativen Daten und das macht es natürlich dann auch schwieriger in der Bewertung, weil wenn alles einfach nur eine Quantifizierung wäre oder eine Ja-Nein-Antwort, gibt es eine Gender Pay Gap Analyse, ja, nein, einfach. Aber was steht denn da eigentlich drin und was für Reaktionen gibt sich das Unternehmen aus den möglichen Lücken in der Bezahlungsstruktur? Es ist natürlich sehr, sehr, sehr viel schwieriger, daraus einen Schluss zu ziehen. Und deshalb kommt es ganz oft auch zu Simplifizierungen, wenn es dann in die Umsetzung geht, wenn man zum Beispiel daran denkt, ein Produkt auf Basis dieser Daten zu entwickeln. Dann wird es sehr, sehr viel schwieriger.
Sehen Sie da Zielkonflikte, wie wir sie bei der Umweltschutz, bei der Environmental Taxonomie sehen können? Dort haben wir ja beispielsweise das Thema der Kernenergie, auf das man sich nicht verständigen kann. Mhm. Das Thema auch Luftraumfahrt etc. sind ja auch Dinge, die da sehr problematisch gesehen werden. Gibt es solche Zielkonflikte auch im Bereich der sozialen Taxonomie und wo stehen die zu erwarten?
Ja, ich glaube, es gibt bestimmt unglaublich viele, aber ich nenne mal zwei, wo ich denke, dass das tatsächlich so vergleichbar mit dem Kernkraftthema auch sein könnte. Einerseits sind das existenzsichernde Löhne. Da haben wir ganz oft einen Konflikt zwischen traditionellen Investoren, die sagen, Kosten müssen runter, Kosten müssen runter, Kosten müssen runter, und Responsible Investment Vertretern, die sagen, nein, wir müssen existenzsichernde Löhne zahlen, weil wenn diese gezahlt werden, heißt das, dass quasi die Leute länger bei dem Unternehmen bleiben, dass sie bessere Arbeit leisten, dass es weniger Gerichtsverfahren gibt, dass die Kunden zufriedener sind, etc. Und das ist natürlich quasi in einer Cost-Benefit-Analyse, die in dieser Art selten oder fast gar nicht durchgeführt wird, würde man natürlich die Benefits sehr viel höher bemessen können als ausschließlich, jetzt muss ich hier 25.000 Leuten plötzlich ein Pfund, ein Euro, ein Dollar mehr bezahlen. Das kostet mich 30 Millionen. Das ist natürlich nicht die Rechnung, die man machen kann. Also insofern quasi gibt es da so eine Art Zielkonflikt. Natürlich will man letztlich bessere Arbeits- und bessere Lebensbedingungen. Ein anderes Thema, was ich glaube, was auch quasi in dieser Zielkonflikt-Thematik oder in möglicherweise einen Zielkonflikt hat, ist das Thema Steuertransparenz. Also da quasi fragt die soziale Taxonomie nach einer transparenten und nicht aggressiven Steuerplanung. Und aus Engagement-Erfahrung ist das unglaublich hart, einerseits quasi überhaupt über diese Transparenz zu sprechen, also dass wir die Daten von Unternehmen bekommen, wo zahlen die eigentlich ihre Steuern und wie viel zahlen sie, und über das Thema nicht aggressive Steuerplanung, so weit kommen wir meistens gar nicht im Engagement. Und da gibt es insofern den Zielkonflikt, dass es natürlich für sie für mehr ausgeglichene, gleichere Gesellschaften braucht man quasi ein faires Steuersystem. Aber für unglaublich erfolgreiche, outperformende Unternehmen ist es natürlich von Vorteil, wenn die quasi Steuern an bestimmten Orten und nicht an anderen Orten zahlen. Und da kann ich mir vorstellen, dass es zu schweren Diskussionen kommen wird.
Wir haben anhand Ihrer Beispiele gerade schon gesehen, wie vielseitig das Thema ist. Wir gehen mal zum Social Engagement und nicht zum Social Select, sondern wirklich zu der Frage, worauf will ich dann anschließend Einfluss nehmen? Welche Teilgebiete, wenn man das strukturieren wollte, sind das, die Sie da mit dem Engagement dann abdecken? Was sind das für Initiativen, was sind das für Fälle, um die es dann da geht?
Ja, ich hatte ja versucht zu verdeutlichen, dass es eben sehr viel breiter ist als jetzt zum Beispiel ausschließlich die ArbeitnehmerInnenrechte oder wie mit ArbeitnehmerInnen umgegangen wird. Und dann, wenn ich jetzt auf ein Unternehmensbeispiel gehe, ist, dass wir tatsächlich fordern von Unternehmen, dass sie eine bestimmte Diversität im Aufsichtsrat, im Executive Management Team haben, dass sie bestimmte Maßnahmen durchführen, um diese umzusetzen. Wir wollen für sie den Ausschluss von Arbeits, von Zwangsarbeit und Kinderarbeit für sie einerseits in den eigenen Code of Conduct, aber auch in den Supplier Code of Conduct, also in der Lieferkette, um sicherzustellen, dass das eben weitreichend umgesetzt wird und dann auch für sie, wie diese Programme umgesetzt werden. Wir wollen für sie, dass wir engagen zu Themen, für sie, dass es sehr strukturierte Anti-Geldwäsche-Trainings gibt, sie das aufgeschrieben wird und dokumentiert wird, wenn Geldwäsche stattgefunden hat, mit welchen Kosten das für das Unternehmen einhergeht und welche Mitigationsmaßnahmen getroffen wurden. Also insofern, das ist sehr, sehr, sehr breit, was wir da machen. Zu Konfliktregionen zum Beispiel, als es im Frühjahr den Putsch in Myanmar gab, haben wir uns auch quasi groß mit verschiedenen anderen Investoren zusammengeschlossen und verschiedene lokale und multinationale Unternehmen besprochen, um eine Positionierung gebeten. Wir wollten verstehen, wie viele Mitarbeitende in den Ländern sind, wie diese unterstützt werden, entweder quasi rausgeholt oder mit der Möglichkeit, streiken zu gehen, oder eben auch tatsächlich wie stark die Unternehmen sich mit dem Regime einlassen und ob eventuell nicht doch ein Austritt aus dem Land umschlossen sei, sich nicht bestimmten Sanktionen auszusetzen zum Beispiel.
Wenn wir jetzt diese verschiedenen Teilbereiche nehmen und wir nehmen mal Sie als den Menschen, Nina Roth, was ist Ihnen davon im Augenblick Ihnen selber so am wichtigsten, Ihr Steckenpferd, wo Sie sagen, da setze ich mich am meisten für ein, das ist mir persönlich auch am wichtigsten, und ist das deckungsgleich mit dem, was aus Sicht Ihres Unternehmens den Schwerpunkt haben muss?
Ja, quasi die Person Nina Roth und das Unternehmen BMO Global Asset Management ist quasi, die Interessen sind genau überlappend.
Aha.
Wie passend. Mir persönlich ist tatsächlich das Thema Diversität sehr relevant, sehr wichtig. Da mache ich lange zu Engagement bereits, auch bei vorherigen Arbeitgebern. Das ist aber, abgesehen davon, dass ich es persönlich relevant finde, macht es, wie wir wissen, aus zahlreichen akademischen Recherchen, macht es Sinn, aus Geschäftsperspektive ein Unternehmen divers aufzustellen, weil wenn man quasi einen Lösungen für komplexe Probleme haben will, ist es schlau, wenn man verschiedene Perspektiven mit einbezieht.
Dann exerzieren wir das an dem Beispiel doch mal durch. Wie sieht denn dann das Engagement aus? Das heißt, Sie gehen dann auf Unternehmen zu, haben die untersucht und sagen, ihr habt zu wenig Frauen in euren Führungspositionen, oder wie haben wir uns das vorzustellen, was Sie dann Engagement nennen? Das heißt, Sie tun ja dann was. Sie versuchen, in einen Dialog mit dem Unternehmen zu kommen und etwas zu bewirken. Wie machen Sie es?
Genau. Also das gute Beispiel ist, wir haben dieses Jahr alle MDAX-Unternehmen zu dem Thema angeschrieben und unsere Erwartungen kommuniziert. Unsere Erwartungen sind: A, es gibt ambitionierte Ziele auf Aufsichtsratebene, eine regulatorische Anforderung, auf jetzt Executive Management Board-Ebene auch mittlerweile eine regulatorische Anforderung. Wir wollen Gender Pay Gap Analysen sehen, nicht nur für dann einen Markt, sondern für das gesamte Universum, in dem das Unternehmen tätig ist. Und wir wollen Programme sehen, das hätte ich vielleicht ganz am Anfang sagen sollen, wir wollen Programme sehen, wie die Unternehmen die Diversität letztlich umsetzen. Und das kann zum Beispiel sein, dass sie einerseits das in die geschäftsrelevanten KPIs für alle Senior Manager mit aufnehmen. Das kann sein, dass sie für bestimmte Recruitment-Maßnahmen Frauen oder diverse Listen quotieren, die dann in das Interview kommen. Es kann sein, dass die Interviewpanels divers besetzt sind. Und was wir dann machen, ist, dass wir in die Recherche gehen zu, wie sind die einzelnen Unternehmen aufgestellt. Wir schauen uns an, wo die Lücken sind zu den Erwartungen, die wir haben. Und diese Erwartungen sind quasi definiert, basierend auf eben der einer langen Recherche und andererseits auch der Erfahrung, was möglich ist auf Unternehmensebene, und gehen dann in den Dialog und zeigen die Lücken auf, fordern sie über einen bestimmten Zeithorizont hinweg Veränderungen. checken regelmäßig wieder ein mit dem Unternehmen, um dann quasi festzustellen, ob es Veränderungen gab. Und wenn die es dann nicht gab, dann würden wir in eine Eskalation gehen. Und eine Eskalation kann einerseits sein, dass wir öffentlich zu dem Unternehmen kommentieren. Es kann sein, dass wir uns mit anderen Investoren zusammenschließen. Es kann sein, dass wir auf der Hauptversammlung eine Resolution einreichen, wo wir uns dann quasi positionieren und bestimmte Maßnahmen einfordern wollen. Genau. Und als vielleicht quasi, weil ein weiteres Thema in diesem ganzen Feld ist mir besonders tatsächlich auch noch die Transparenz wichtig. Das ist insofern wichtig, weil ich ja auch als Analystin arbeite und die ganze Zeit diese Unternehmen analysieren muss. Und die berichten halt nicht über all die Themen, die zu denen wir Engagement machen wollen oder müssen oder quasi zu den Themen, die dann die Basis für die soziale Taxonomie auf EU-Ebene führen und worauf wir möglicherweise Produkte aufbauen wollen. Und das macht es natürlich letztlich zu einem großen Ratespiel oder könnte es zu einem machen und erschwert uns allen die Arbeit und nervt die Unternehmen ja auch, wenn wir dann ständig kommen, ja, was ist denn, können Sie jetzt hier nochmal die Daten zu, wie viele Mitarbeitende Sie neu dazu gewonnen haben mit diversem Hintergrund aus den USA nennen. Das ist ja auch, genau, und dann kommen halt 50 Unternehmen auf sie, 50 Investoren auf sie zu, weil sie es nicht ordentlich berichtet haben.
Jetzt gibt es ja bisweilen Kritik daran, viele Worte, es passiert trotzdem wenig, da wird Aktionismus betrieben, da wird uns erzählt, dass das alles gemacht wird und die Wirkung ist doch sehr gering. Wo fängt denn für Sie Social Engagement an und was ist etwas, wo Sie sagen würden, das klingt danach, aber das ist es noch nicht?
Na, also gesehen, letztlich ist aus unserer Perspektive ist der erste Kontakt, die erste Interaktion, in der wir unsere Erwartungen formulieren gegenüber dem Unternehmen, was wir für Verbesserungen uns wünschen im sozialen Bereich. Das wäre der erste, die erste Interaktion oder der erste, da fängt unser Social Engagement an. Aber es braucht doch nicht immer diesen direkten Austausch. Also es kann auch sein, eine öffentliche Stellungnahme, es kann quasi unsere Research-Entwicklung, wir schreiben sogenannte Viewpoints zu bestimmten Themen, wo wir dann auch Firmen referenzieren oder wir können in offenen Briefen unsere Unterschrift drunter setzen, die sich an Unternehmen oder Regierungen setzen, wenden und auch das würde dann schon dazu zählen. Aber quasi ja, ich glaube eher diese Positivformulierung als den Ausschluss, wo es was noch nicht dazu zählt. Oder haben Sie was denken, an was haben Sie gedacht, was nicht dazu zählt?
Nein, das ist schon in Ordnung. Aber ich komme jetzt deshalb dahin, weil wir nochmal über das soziale Engagement sprechen. Ich hatte das ja eingangs gesagt, da wird ja dann immer von den wohltätigen Zwecken gesprochen. Und es mag ja manches Unternehmen geben, bei dem man sich von der Galeere noch nicht so weit entwickelt hat, was das Verhältnis zu den Mitarbeitern angeht. Und trotzdem nach außen hin sehr viel gemeinnützige Sachen unterstützt werden. Das sieht auch alles ganz gut aus. Sie haben eben selber von der Transparenz gesprochen. Was haben diese beiden Dinge, Social Engagement und soziales Engagement, für eine Schnittmenge und was trennt es?
Ich glaube, die Schnittmenge ist die das Unternehmen uns sehr oft den wohltätigen Zweck verkaufen wollen, als das, was sie eigentlich auf Geschäftsseite machen müssten. Insofern, also haben wir zum Beispiel dann, sprechen wir mit Beispiel Diversität, sprechen wir mit Unternehmen und dann anstatt uns zu berichten, was sie für quasi flexible Arbeitszeiten haben oder was für Familienpolitik sie eingeführt haben, sodass quasi zum Beispiel Frauen und Männer beide zu gleichen Anteilen, das trifft jetzt nicht auf Deutschland zu, aber auch andere Regionen der Welt, beide zu gleichen Anteilen in Elternzeit gehen können oder so. Und anstatt uns das zu berichten, weil sie dazu keine Richtlinien oder keine Prozesse eingesetzt haben, erzählen sie uns dann, wie viele freiwilligen Stunden die Mitarbeitenden bei der Renovierung eines Kindergartens in quasi einem der Problemviertel der europäischen Großstadt, in der das Hauptquartier ist, durchgeführt haben. Und das ist natürlich, das ist schön, wohltätig, gut, aber das macht natürlich nichts aus Unternehmensperspektive.
Also wenn ich Sie da richtig verstehe, ist Ihnen die Kita im Betrieb lieber als statt Weihnachtsgeschenken haben wir gespendet für unsere Mitarbeiter an, ja?
Genau, also in verkürzt ist das absolut der Fall. Ich will natürlich nicht gegen die Spenden sprechen, es sollen weiter schön gespendet werden, aber wir wollen auf jeden Fall mehr Kitas, Aber auch da ist es ja oft so, dass wir dann an Standorten, wo wir 4.000 Mitarbeitende haben, eine Großbank in Frankfurt als Beispiel, 4.000 Mitarbeiter, und dann gibt es eine Kindertagesstätte für die Mitarbeitenden, da gibt es 70 Plätze. Und also auch wenn alle der 4.000 nicht Kinder haben, reichen diese 70 Plätze natürlich nicht aus, um eine Versorgung sicherzustellen. Aber das nur mal am Rande.
Gut, dann wünsche ich Ihnen bei Ihrer Arbeit da auf jeden Fall weiter viel Erfolg. Ich denke, wir haben so ein paar Aspekte da beleuchtet, haben auch verstanden, wo für unser gesellschaftliches Miteinander der Nutzen des sozialen Social Engagements liegt. Zum Schluss, Frau Roth, das kennen Sie schon aus dem Podcast, frage ich Sie dann gerne noch nach einer Literaturempfehlung. Gibt es etwas, wo wir uns, was das Thema Arbeitsverhältnisse oder Social Engagement im weiteren Sinne, denn einlesen können, wenn wir von diesem Podcast motiviert da mehr wissen und verstehen wollen?
Ja, ich habe eine Empfehlung, die ich auch schon mal in der Vergangenheit gegeben habe, einfach weil es tatsächlich ein so gutes Buch ist und weil es letztlich auch quasi Themen kombiniert, die wir jetzt gerade besprochen haben. Das Buch heißt Fair Wages, Strengthening Corporate Social Responsibility und ist von Daniel Vaughan Whitehead. Also da geht es letztlich darum, dass man eben faire Löhne bezahlt und dadurch letztlich die soziale Unternehmensverantwortung stärkt. Und das kombiniert letztlich die Idee quasi des wohltätigen, gemeinnützigen Zweckes, was wir jetzt gerade kritisiert haben, mit den harten Fakten von stärkeren, fairen, existenzsichernden Löhnen und was das letztlich Gutes für das Unternehmen und die Gesellschaft tut.
Gut, dann sage ich, wo Sie das unterstreichen, was Ihre Empfehlung von früher war. Ich habe die Empfehlung, die wir hier unlängst von Carlos von Hardenberg hatten, neulich auch gelesen. Die passt ganz gut in den Kontext rein. Keine Regeln, warum Netflix so erfolgreich ist, wo es um das Verhältnis geht, wie das Unternehmen geführt wird, wie der Umgang mit den Mitarbeitern ist. Zum Beispiel, dass es keine festen Urlaubsregeln gibt, sondern sich jeder seinen Urlaub selber nehmen kann. Das glaubt man gar nicht, dass sowas funktioniert. Aber wenn man wissen will, wie es funktioniert, dann mal in das Buch rein. Also das war schon eine gute Empfehlung. Ihre werde ich dann als nächste verfolgen, Frau Roth. Ich danke Ihnen, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Ich denke, wir sind da ein paar Gedanken und Gedankenimpulse reicher geworden. Ich bedanke mich bei den Zuhörern fürs Zuhören. Gerne bewerten, wo Sie die Möglichkeit haben, unseren Podcast zu bewerten. Gerne weiterempfehlen an Kollegen und an Freunde. Und ansonsten verabschiede ich mich hier aus dem ABC Tower in Köln, wie gewohnt, mit einem kölschen Tschö.